Auf an Ratsch.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Auf an Ratsch im Jahr 2020. Durch das Coronavirus geht für uns alle ein sehr bewegtes Jahr zu Ende. Das einmal kurz beiseite geschoben, ist es auch das Jahr, in dem Raimund Meisenberger und ich diesen Menschen-Podcast aus der Taufe gehoben haben. Diese Gespräche mit Menschen wie du und ich, und das kann man an dieser Stelle wirklich sagen, haben unseren Horizont immens erweitert. In Bezug darauf, dass wir alle grundverschieden und am Ende doch Teil einer großen Menschenfamilie sind. Ich habe Johanna Krinz treffen dürfen. Die 26-jährige junge Frau aus Altenmarkt im Landkreis Traunstein ist so stark. Eine erhebliche Sehbehinderung, die seit ihrer Geburt ein Teil von ihr ist, konnte sie nicht aufhalten, in eine normale Schule zu gehen, zu studieren oder ihrer großen Leidenschaft der Musik nachzugehen. Noch mehr, ihr unbestrittenes Handicap hat sie als Hörfilmautorin auch irgendwie zum Beruf gemacht. Über das alles habe ich mit Johanna gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und einen guten Start in das neue Jahr wünscht Ihnen mein Kollege Raimund Meisenberger, ich und die gesamte Passauer Neue Presse. Ja, schönen guten Abend, Johanna.
Guten Abend, sehr schön, dass du hier bist. Cool, dass wir das machen.
Im Vollabstand, du hast mich da einfach in irgendeine Ecke gesperrt.
Genau, und du darfst dich nicht bewegen, auf gar keinen Fall.
Ja, ich weiß. Ich sitze da hier in einem Neoprenanzug und in so einem...
Sauerstoffflasche hört man jetzt zwar nicht, die haben wir weggemutet, aber...
Ja, ansonsten fühle ich mich aber sehr wohl hier.
Das ist schön.
Cool. Ich bin dein Gast hier und du bist unser neuer Gast im Podcast Auf an Ratsch.
Das freut mich.
Ja, Johanna, wie alt bist du? Woher kommst du? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Altenmarkt im Moment wieder oder noch. Genau.
Okay, da können wir später nochmal drüber reden. Genau. Und was mir so als erstes, wo es dann so Klick gemacht hat, was mich interessiert hat, wo ich dann nichts gewusst habe dazu, ist Hörfilmautorin.
Ja.
Und das bist du.
Genau.
Ist das ein Ausbildungsberuf?
Es gibt eine kleine Ausbildung, die man dafür machen, was heißt muss, also es kommt jetzt eben drauf an, auf welchem Qualitätsniveau man sich bewegen möchte oder wo man, mit wem man zusammenarbeiten möchte, aber beispielsweise der Bayerische Rundfunk, für den ich das mache, die haben schon eigentlich die Vorgabe, dass man dieses kleine Seminar machen muss als Ausbildung. Mhm. Das ist aber schnell gemacht und eigentlich bin ich ansonsten eher über Zufall da reingekommen.
Okay.
Indem der Blindenbund einen sehbehinderten Mitarbeiter gesucht hat, eines Beschreiberteams oder für ein neues Beschreiberteam, das jetzt hier am Chiemsee oder im Chiemgau gegründet wurde. Also der WR zum Beispiel hat mehrere Beschreiberteams und wir haben quasi ein neues formiert. Mhm. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger, was heißt beworben, also gemeldet bei meinen jetzigen Kolleginnen und wir haben das ausprobiert und haben uns super verstanden und dann habe ich diese kleine Ausbildung auch gemacht.
Okay.
Und jetzt machen wir das seit 2014, ja.
Jetzt sind wir doch zu schnell auf das Thema gekommen, weil du hast schon gesagt, du warst quasi die Grundvoraussetzung für die Bewerbung war.
Hat jetzt damit zu tun, so ein bisschen, ja genau.
Ja, dass du eben auch eine Sehbehinderung hast, aber ich habe im Vorgespräch gesagt, lass uns das gar nicht so sehr erstmal im Fokus rücken, auch weil wir haben davor mal telefoniert, wir haben davor jetzt auch die ganze Zeit Gespräch geführt hier bei dir und es hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Natürlich, ja.
Ja, trotzdem ist es natürlich ein Merkmal, so wie anderen vielleicht, keine Ahnung, die halt irgendeine Besonderheit haben, so wie jeder Mensch irgendwas Besonderes hat.
Ja.
Hast du das, was dich dann zu dem Beruf geführt hat, auf alle Fälle?
Genau.
Aber grundsätzlich, erstmal müssen wir vielleicht mal erklären, weil ich wusste es, also zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht genau wusste, was das bedeutet. Vielleicht auch, weil ich natürlich das nicht unbedingt den Hörfilm nicht brauche.
Was Audiodeskription bedeutet?
Ja, genau.
Was Hörfilm bedeutet,
Was passiert da?
Also es ist so, dass blinde oder sehbehinderte Menschen ja wirklich größtenteils Schwierigkeiten haben, an dem kulturellen oder gesellschaftlichen Angebot teilzunehmen, mhm. weil man eben einfach nicht mitbekommt, was passiert. Man ist ein Stück weit isoliert. Und der Hörfilm oder ja die Audiodeskription ist ein kleiner Unterschied, weil es gibt ja nicht nur Hörfilme, sondern auch Beschreibungen anderer Dinge, wie Museen zum Beispiel oder so. Ja, ja. Das ist eben dafür da, dass diese Teilhabe den blinden oder sehbehinderten Leuten erleichtert wird. Und ein Hörfilm ist eben im Endeffekt ein ganz normaler Film, so wie er auch ganz normal ausgestrahlt wird im Fernsehen, im Kino. Nur, dass da eben eine zweite Tonspur anwählbar ist oder aufrufbar ist. In dieser Spur wird dann eben erzählt, was passiert. Also wer sind die Leute, wie schauen die aus, was haben die an, wo gehen die gerade hin, was nehmen die gerade in die Hand. Also was ist gerade einfach wichtig für den Film.
Ja, ja, ja.
Also unsere Aufgabe ist quasi zwischen die Dialoge die Informationen zu quetschen, die für den Sehgeschädigten wichtig sind. Ja.
Also wie wenn jemand im Kinosessel neben dir sitzt und dir immer zuflüstert.
Ja, genau, genau.
Jetzt geht er gerade in den Raum.
Genau, und damit derjenige das nicht immer tun muss, gibt es jetzt eben schon so tolle Technologien, die das auch im Kino möglich machen.
Echt?
Dass man Audio. Ja, genau.
Ah, okay. Gibt es da einen Kopfhörer quasi für, oder wie läuft das ab? Oder gibt es nur Vorstellungen für...
Nee. Viel besser.
Ah, ja, okay, ja, erzähl mal.
Also es gibt verschiedene Systeme, aber das, was ich am tollsten finde, ist die App Kreta. Du lädst dir quasi die Audiodeskription runter im Vorfeld auf dein Smartphone, gehst im Kinosaal auf Synchronisieren und das Handy erkennt über die Lautsprecher den Filmton und synchronisiert die Audiodeskription und du hörst es einfach über deine Smartphone-Kopfhörer dann im Kino.
Okay, ja, das ist ja krass.
Mega cool, ja.
Geht das bei jedem Film dann schon oder nur bei ausgewählten?
Also ob es bei jedem, es kommt ein bisschen darauf an, ob das eben in der Filmförderung mit beantragt wurde und ob es sich dann auch wirklich durchsetzt. Es gibt nämlich auch so skurrile Sachen, wie dass zum Beispiel für einen Kinofilm Audiodeskriptionen erstellt werden, die aber dann gar nicht ausgestrahlt werden und solche Faxen. Ich weiß nicht, wie sowas genau passieren kann,
ja.
aber auf jeden Fall ist schon so, dass der Großteil der Filme, die neu ins Kino kommen, mit Audiodeskription ausgestattet ist, ja.
Okay, ja krass. Für mich hat sie da irgendwie, oder jetzt auch, erschließt sie da eine komplett neue Welt, wo ich fast nein, ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen, dass ich davon nichts wusste. Aber es ist halt so, keine Ahnung, fällt mir irgendwann mal einen Vergleich ein, wo man sagen kann, das passiert in der Welt, wo du lebst, tangiert dich aber gerade nicht, aus diesen oder jenen Gründen.
Natürlich,
und du machst dir eine komplett neue Welt auf.
Ja.
Und ich finde das schon spannend, weil du vorher gesagt hast, man quetscht die so rein. Ich habe mir dann gedacht, manchmal gibt es ja Filme, wo elends lange sowohl Monologe sind, als auch Stille. Also wo dann quasi, also das eine
Extrem... Beides ist schwierig, genau. Beides ist schwierig. Wenn wenig Platz da ist, dann ist es schwierig. Wenn aber lauter ellenlange Fahrten der Kamera irgendwie da sind, du musst diese Zeit füllen und es passiert teilweise vielleicht sogar Ähnliches wie in der Szene davor oder so, dann denkst du dir irgendwann, oder auch wenn du eine Doku beschreibst, wo der Sprecher ja sowieso schon beschreibt, was jetzt in der Tierwelt zum Beispiel passiert und dann musst du aber trotzdem nochmal beschreiben und nochmal, wie der Schmetterling von der Blüte wegfliegt oder so.
Okay, ja, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil beim klassischen Synchronsprechen, da redest du einfach nur über eine Spur drüber, hier musst du ja selber kreativ werden im Grunde auch.
Ja.
Das ist schon, hört sich ja nach einem spannenden Job an sich an.
Ist es, weil es einfach abwechslungsreich ist, weil wir eben alle möglichen Filme machen. Und klar machst du immer das Gleiche, aber das machst du ja im Endeffekt in jedem Job so ein bisschen. Und das ist ja trotzdem abwechslungsreich.
Ja. Jetzt, wo du aus Erfahrung, wenn ich schon mal jemanden habe, der aus Erfahrung sprechen kann, wie macht man das, wie hat man das davor? Du wärst ja sicher, oder bevor ich die Frage, weil ich hätte jetzt darauf abgezielt, wie hast du früher Filme geschaut, so als Kind oder so.
Mhm.
Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sie ja deine Sehstärke immer ein bisschen verschlechtert hat mit der Zeit, oder wie war das?
Genau, bei dir? Also die verschlechtert sich schleichend.
Okay.
Als Kind bin ich tatsächlich sehr nah an das Fernsehgerät gegangen, habe da auch noch relativ viel erkennen können, aber wahrscheinlich hat mir da trotzdem viel Information gefehlt, aber man merkt es halt nicht so, weil man ist halt ein Kind und man kriegt das mit, was man mitbekommt und ist dankbar dafür und hört ja auch die Dialoge. Das konnte man sich ganz gut erschließen und dann irgendwann habe ich das auch entdeckt, die Audiodeskription, habe es aber erst als störend empfunden irgendwie.
Mhm.
Das ist aber ein Phänomen, was, wie ich rausgefunden habe, relativ normal ist oder es geht vielen Leuten so, dass man Dinge erstmal als störend empfindet und dann kommt man da immer mehr rein und findet es plötzlich praktisch und findet es irgendwann richtig toll. Und als ich es dann toll fand, habe ich mich richtig gefreut, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, diesen Job zu machen.
Also erstmal wirkt es wahrscheinlich wie ein Fremdkörper
genau.
oder sowas. Mhm. Aber es war jetzt bei dir in der Kindheit nicht so, dass du mit 100% Sehstärke ins Leben gestartet bist?
Nein, genau. Also
okay.
Irgendwas an die 10, also ich glaube nicht ganz 10%, aber so ungefähr 10% kann man, glaube ich, sagen.
Mit denen bist du auf die Welt gekommen?
Ja, so in dem Dreh.
Okay, und das hat sie dann sukzessive verschlechtert?
Ja, ja, okay. Vielleicht waren es auch irgendwie 6 oder so und jetzt bin ich bei circa 3. Es ist schwierig, das zu sagen,
ja.
Weil Sehbehinderungen ja auch komplett unterschiedlich sein können.
Ja.
Also wo der eine 3 sieht und der andere 3 sieht, kann sich das trotzdem total unterscheiden, was derjenige sieht.
Was siehst denn du gerade eigentlich? Also was siehst du jetzt so?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich ja weiß, was da ist. Also wenn ich okay. Wenn ich es nicht wüsste, dann wäre es vermutlich ein Kuddelmuddel für mein Gehirn. Das ist auch oft so, wenn okay. Leute mir was beschreiben beim, was weiß ich, beim Shoppen gehen oder beim Spazieren gehen oder so, wenn mir Leute was beschreiben, dann kann das Gehirn das auch ein bisschen zusammensetzen und ein bisschen erkennen. Ja. Wenn ich es aber vorher nicht weiß, dann ist es vielleicht erstmal so ein Farbengewirr für mich.
Okay.
Aber grob kannst du es dir so vorstellen, dass ich an 2 Stellen meines Sichtfelds noch ganz gut sehen kann. Die sind relativ scharf, diese 2 Stellen. Das ist relativ außen im Sichtfeld und ja, nicht ganz mittig, sondern eher dann noch innen. Das sieht man jetzt okay. Nicht, was ich mit den Händen gerade zeige, aber auf jeden Fall ist es so, dass es mittig, also der Großteil, die größte Fläche meines Sichtfelds ist eigentlich schon blind.
Aha.
Das merkt man aber jetzt, ich merke das aktiv nicht so, es sei denn, ich mache eben, also ich bewege meine Hand vor den Augen oder so, dann merke ja. Ich es natürlich. Aber ansonsten konzentriert sich das Gehirn automatisch auf die Stellen, wo es eben noch ganz gut geht. Und mit diesen Stellen, die relativ scharf eben für meine Verhältnisse noch sind, kann ich sehr viel machen noch.
Was bedeutet eigentlich, also das ist immer so die Frage, die mir immer umtrieben hat, was heißt eigentlich blind? Also was siehst du dann an den Stellen, an denen du für dich sagen würdest, das ist blind? Oder das kann man ja dann nicht sagen, wenn man was sieht. Oder sieht man dann schwarz? Oder?
Das ist lustig, die meisten Leute stellen sich das vor, als wäre es schwarz. Ich nehme es so wahr, als wäre einfach das nichts. Also das ist nicht, also schwarz ist mehr als nichts. Und nichts ist einfach nichts. Das ist irgendwie unheimlich. Aber da ist einfach, das ist ausradiert.
Okay, das kann man sich einfach wahrscheinlich nicht vorstellen, ja. Wenn man es nicht kennt.
Ja, glaube ich auch.
Wobei sie das schon fast philosophisch anhört, also ja. Dass das Schwarz mehr ist immer noch als das Nichts.
Stimmt, ja.
Was mir bei Schwarz auch auffällt, ist, dass du gerne Schwarz trägst.
Ja, das stimmt.
Schon von klein auf? Oder?
Tatsächlich relativ früh, ja.
Ja, von der Jugend an so?
Ich würde sagen, so mit 11 oder so habe ich damit angefangen, das klingt lustig. Nein, aber habe ich das so für mich entdeckt und ich bin irgendwie dabei geblieben, da fühle ich mich wohl. Das ist meine Ausdrucksmöglichkeit.
Also bunt ist nicht deins quasi so, oder?
Ich mag schon auch Farben, aber irgendwie fühle ich mich nicht so wohl darin. Ich könnte jetzt keine farbige Hose und ein farbiges T-Shirt, glaube ich, anziehen, sondern irgendwie eins von beiden muss schwarz sein.
Aber es ist ja schon auch irgendwo mehr als nur die Kleidung, sondern, also, glaube ich, geht ja der Musikgeschmack ein bisschen einher und so.
Da, ja,
da wird stimmt. Man dann auch zu deiner Musik auch kommen, aber mir würde erstmal interessieren, ja, also wir haben hier ein Rammstein-Poster an der Wand, Subway to Sally Plakat. Was haben wir denn noch dunkler? Hier steht, gehe Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt.
Das hat mir eine Freundin mal geschenkt. Das ist schon sehr lange her. Das ist ein Wandtattoo. Das ist schon etwas älter, aber ich finde das ganz süß. Ich habe es immer noch da hängen.
Ja, ist auch süß. Aber kommt, also mit Rammstein hat es nicht so viel zu tun wahrscheinlich erstmal.
Nein, nicht direkt.
Nee, aber auch in der Musik geht es bei dir ein bisschen düsterer zu, habe ich den Eindruck. Oder?
Würde ich schon sagen, ja. Ich kann der Melancholie sehr viel abgewinnen.
Aber das ist ja teilweise harte Mucke. Also Melancholie, da sehe ich, also was ich manchmal für Musik anhöre, da wirst du mir wahrscheinlich auslachen dann im Vergleich zu dem, was du als melancholisch.
Wieso? Erzähl mal, was hörst du denn so?
Also die melancholischste und schönste Musik, die ich so kenne, ist, kennst du Agnes Obel?
Zu meiner Schande fürchte ich, nein.
Also ist keine Schande überhaupt. Im Gegenteil, konnte ich das sehr ans Herz legen und glaube ich, wird er wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise. Es ist Klaviermusik und mehr oder weniger ein bisschen klassisch und sie hat eine hervorragende Stimme. Und Klaviermelodien sind hervorragend eben. Ja.
Okay.
klassische Instrumente dabei. Und das ist sowas für mich, wenn ich Bock auf melancholische Musik habe, dann ist es das. Es kommt jetzt, sagen wir mal, weniger Schlagzeug und weniger, weiß ich nicht, was du. Für was ist, was gibt dir die Musik so? Also ich habe schon ein bisschen reingehört und mir wäre es teilweise so von dem her ein bisschen zu hart.
Das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Also ja. Deswegen ist dieser Begriff Melancholie, das ist auch wirklich schwierig, wie man den erklärt, weil jeder irgendwie damit was anderes verbindet oder Leute, die dem einfach nicht so viel abgewinnen können, die setzen Melancholie gleich mit Depression. Mhm. Es ist natürlich verwandt. Irgendwie, oder das sind zwei Seiten einer Medaille, vielleicht kann man sogar sagen. Dennoch hat die Melancholie für mich irgendwie sowas Philosophisches und das hat eben auch die Musik, die ich gut finde. Also ich mag düstere Musik, ich mag Musik, in denen es auch mal um Themen geht, die vielleicht nicht jeder, mit denen man sich nicht unbedingt so gerne beschäftigt. Mhm. Aber für mich ist das trotzdem, für mich, in mir löst das trotzdem was Positives aus. Mhm. So, und wenn man jetzt die andere Seite anguckt, also Leute, die jetzt wirklich Death Metal hören und so richtig krasse Sachen hören, die würden meine Musik nicht als hart bezeichnen.
Genau. Ja, ich kann das schon auch ein bisschen unterscheiden. Im Übrigen höre ich ja sehr gerne Rammstein, das muss ich schon dazu sagen. Gell? Mhm. Also ich bin nicht, aber ich kann aber nicht genau definieren, also ich meine jetzt nicht unbedingt die Musik, die du machst oder ihr macht, mhm. sondern erstmal nur, wo ich so das Ganze verorten würde, aufgrund dessen, weil ich mich halt nicht so gut drin auskenne. Also für mich ist dann einfach schnell, das ist so ein bisschen, darfst du mir nicht hauen, aber das sind so diese, was auf Wacken oder auch auf Ritterfesten passieren könnte. Da haben beide so zu verorten, für mich. Aber ja. Null negativ gemeint.
Nee, das verschwimmt ja auch. Also ja. Diese ganze, ich nehme diesen Begriff, diesen großen Begriff jetzt mal in den Mund, diese schwarze Szene. Ja. Das ist ja ganz viel Unterschiedliches. Also das ist Metal, das ist Gothic, das ist Folk, das ist das, was man irgendwie Mittelalter nennt, was ja eigentlich auch nicht wirklich Mittelalter ist. Das klang ja ganz anders damals. Das ist das, was man jetzt heutzutage daraus macht, um die Leute zu unterhalten. Das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist einfach so. Genau, und das sind eigentlich verschiedene Dinge, die aber natürlich irgendwie durch dieses Mystische, durch das Geheimnisvolle, durch das Tiefgründige, durch das Abgründige vielleicht auch manchmal verwandt sind.
Mhm. Ja, aber da haben wir schon mal in einem, wo wir unseren Termin ausgemacht haben, haben wir noch über Folklore oder über Folk gesprochen kurz.
Ja, ja.
Und da habe ich heute bei mir herfahren, haben wir gedacht, ja, irgendwie ist ja diese Art der Musik dann die Folklore so ein bisschen der germanischen Mythologie auch oder zumindest das artverwandt auf jeden Fall, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Und auch viel aus dem, in Anführungsstrichen, Mittelalterlichen findet man ja auch im Metal, also gerade so Quinten. Quintenlinien oder genau, also verschiedene Stilmittel, verschiedene Elemente kommen da schon immer wieder vor und werden immer wieder verwurstet in den unterschiedlichen Genres.
Ja. Und das, die Faszination dafür ist, hat sich so zwischen 11, 12 bei dir, hat da begonnen und hält seitdem so an.
Ja, man entdeckt natürlich immer wieder neue Sachen, aber das ist, wo ich mich zu Hause fühle. Obwohl man natürlich sagen muss, ich bin da gar nicht auf ein Genre festgelegt. Also das ist, was mir am meisten gibt.
Ja.
Aber ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Meine Familie ist sehr, sehr verwurzelt in der alten Musik, auch in der sogenannten alten Musik. Also alles bis und inklusive Barock sozusagen.
Woher kommt es?
Mein Vater ist Geiger und meine Schwester auch. Also beide Berufsmusiker. Und meine Schwester spielt ja auch in der einen Band, die ich habe, bei Delva mit mir zusammen.
Ah, okay.
Genau.
Also musikalische Familie.
Ja. Insofern, also ich sage das nur, dass man jetzt nicht denkt, ich finde jetzt nur irgendwie Metal oder so toll, sondern es ist, dafür ist die Musik viel zu bunt oder die Musikwelt und also viel zu, man kann viel zu viel Tolles entdecken, um sich nur auf eins zu konzentrieren. Und durch die klassische oder alte Musik bin ich auch auf das Rahmentrommelspielen gekommen, zum Beispiel, also Frame Drums, diese arabischen Percussion-Instrumente, die haben auch einen ganz, ganz wundervollen Klang. Also dieser arabische Raum ist auch was ganz, ganz Interessantes. Also du merkst, es ist ein riesen Ozean an Möglichkeiten und ich liebe das, neue Sachen kennenzulernen.
Ja, ich glaube, ich sehe es auch wie du. Also ich mache ja auch Musik und höre unglaublich viel Musik und es wäre ja einfach nur dumm, wenn man sich in eine Genre oder irgendwas so einsperren würde.
Genau.
Egal, ob das jetzt Einflüsse sind oder ob man einfach einen Song hört und sagt, wow, der ist einfach cool. Und da ist ja völlig egal, mir ist es ja völlig egal, welcher Genre das dann auch ist. Und von daher, glaube ich, wäre ja jeder blöd, wenn man sich da irgendwie einschränken würde.
Ja, richtig.
Also aufgewachsen in musikalischen Familie, hast du auch Instrument dann schon früh gelernt oder
nicht? Ich habe ein bisschen Geige angefangen, das hat sich aber nicht durchgesetzt.
Okay. Kein Bock mehr gehabt, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es nicht immer am einfachsten ist, wenn der Lehrer der Vater ist oder anders der Vater der Lehrer ist. Okay. Ja, genau. Irgendwie hat sich das nicht, war vielleicht nicht genug Regelmäßigkeit drin oder so dann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen Klavier zu klimpern und vielleicht irgendwann zu spielen. Vielleicht kann man es dann irgendwann als Spielen bezeichnen. Und habe auch ein bisschen Klavierunterricht genommen, aber ist jetzt auch nicht. Also ich bin kein Profi auf dem Instrument oder so, sondern ich benutze das einfach hauptsächlich zum Songwriting und als zusätzliche Klangfarbe in der Band.
Mhm.
Ja.
Die Band ist Delva, heißt der Name, oder?
Ja, genau.
Was bedeutet das?
Das bedeutet Gestalt aus dem Altkeltischen überliefert, sofern wir vermuten können oder hoffen können, dass das stimmt, weil aus dem Altkeltischen ist ja eigentlich gar nicht wirklich so viel überliefert, aber wir haben das irgendwann mal entdeckt, diesen Namen, und fanden das schön geheimnisvoll, schön ja, geschwungen. Also es klingt einfach sehr schön und man kann sehr viel reininterpretieren. Das war uns wichtig, weil wir eben gerade wegen diesem Schubladenthema, weil man eben nicht nur eine Schublade bedienen will oder wir nicht das tun wollen.
Mhm.
Und Gestalt ist eben ein Wort, was eben sehr ja, geheimnisvoll wandelbar ist und wo viel drinsteckt. Etwas, was man erst entdecken muss, irgendwie so. Genau, das Unterbewusste auch ein bisschen oder das Verborgene, ja, so stellen wir uns das vor.
Mhm, okay. Und ja, da können wir ja auf jeden Fall einen Link dazu tun damit, oder? Da gibt es dann sicher was auch für die Hörerinnen und Hörer.
Gerne, genau, gibt es auf YouTube, auf YouTube. Spotify, auf iTunes und so weiter und so fort, ja.
Okay, ja, cool. Ja, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, so die Kindheit ein bisschen. Wie war deine Kindheit so?
Ich habe sie positiv in Erinnerung tatsächlich, obwohl man natürlich, wenn man eine Einschränkung hat, automatisch Außenseiter ist. Das muss man gar nicht diskutieren und man muss auch niemandem irgendwie die Schuld zuweisen, so von wegen Ausgrenzung oder Mobbing oder so, mhm. Auch wenn das natürlich passiert ist. Aber es ist normal, dass das, oder ja, es sollte nicht normal sein, aber es ist einfach eine Tatsache, wenn du eine Einschränkung hast, dann bist du irgendwie anders, du bist eher ja. In der Clique drin, die so ein bisschen, und natürlich hat man da irgendwie seinen Knacks weg oder so einen Grund, ich würde jetzt nicht sagen Grundmisstrauen, aber vielleicht so eine Grundvorsicht, weil man eben nie weiß, oh, was halten die Leute von mir, weil du natürlich so in diesem Film lange drin warst, dass die Leute dich vielleicht nicht ernst nehmen oder dich irgendwie verarschen hinter dem Rücken oder so. Sowas kam schon vor, aber trotzdem habe ich eine schöne Kindheit gehabt. Ich habe eine tolle Familie, die sich total bemüht hat um mich und ich war sehr, sehr viel in der Natur.
Mhm.
Ja, das war toll.
Ich habe mir tatsächlich irgendwann mal geistig zumindest die Frage notiert, weil ich fand erstmal, und das meine ich jetzt tatsächlich wertend, weil positiv, du bist ja sehr aufgeschlossene, sympathische Frau, so habe ich dich am Telefon kennengelernt. Und da hat sich aber bei mir dann schon die Frage aufgedrängt, ob das immer schon so war oder ob du vielleicht Selbstzweifel aufgrund eben deiner Sehbehinderung hattest, früher vor allem als Kind, wenn man sowieso unsicher ist. Und haben das vielleicht andere noch befeuert, haben wir gedacht. So, war das bei dir so?
Ja, schon. Ja, was heißt Zweifel? Also wenn man anders ist, dann wirkt man einfach komisch und vielleicht wird man ja auch ein bisschen komisch. Also ich sage ja gar nicht, dass man dann selber schuldlos ist, wenn da so komische Schwingungen vielleicht entstehen dann zwischen einem selber und dem Rest, sage ich jetzt so blöd, oder der Klasse zum Beispiel oder ja. Dem Umfeld. Natürlich, wenn Leute sich verhalten, wie sie sich verhalten, dann löst das in einem irgendetwas aus und dann reagiert man vielleicht auch irgendwie drauf und wird auch ein bisschen igelig oder wird vielleicht ein bisschen sonderlich auch, also da, keine Frage. Aber was natürlich davon übrig geblieben ist, eben ist dieses, ja schon so eine Unsicherheit, wie finden mich jetzt die Leute, oft passiert es, dass Leute mich arrogant wahrnehmen, weil ich vielleicht einen etwas verschlossenen Gesichtsausdruck habe, wenn ich irgendwo stehe und nicht genau weiß, was um mich herum passiert, das ist so Selbstschutz so ein bisschen und das finde ich total schade, aber das wird man nie 100% ausschalten können.
Mhm.
Also gerade auch irgendwo, wenn man beispielsweise auf einem Festival ist, hinter der Bühne steht und einfach gerne einen schönen Abend verbringen möchte mit Leuten wie alle anderen auch, die da rumwuseln. Mhm. Aber man kann einfach nicht vom einen zum anderen laufen und sagen, hallo, wollen wir mal kurz quatschen und hier und, also man kann auch nicht visuell abchecken, ist derjenige gerade, hat der gerade Bock irgendwie zu quatschen oder nicht, sondern du stehst halt rum und bist so ein bisschen ausgeliefert oder so ein bisschen angewiesen darauf, dass die Leute auf dich zukommen. Aber jeder ist halt in seinem eigenen Film und man darf das den Leuten nicht böse nehmen, wenn sie dann nicht auf einen zukommen, aber das ist so eine Schwierigkeit, die ich immer noch spüre. Mhm.
Ja gut, wobei, wenn ich das so höre, denke ich mir, machst du dir schon viel mehr Gedanken, wie das vielleicht andere überhaupt tun würden. Also allein das, was du sagst, dass du dir Gedanken machst, ja, wie könnte mich derjenige oder diejenige finden oder wie ist das mit meinem Gesichtsausdruck und so, da machst du dir vielleicht auch schon viel mehr Gedanken, als du es vielleicht müsstest, weil du ja jetzt schon an so einem Punkt bist, wo du so aufgeschlossen, sympathisch und nett bist, wo du das eigentlich gar nicht mehr bräuchtest.
Danke, naja, das ist unterschiedlich. Ja. Manche denken vielleicht so wie du und andere denken, boah, ich bin jetzt hier schon dreimal an der vorbeigelaufen, die kann mich doch jetzt mal
grüßen.
Ja, genau. Würde ich gerne, Leute. Es ist schwierig. Ihr müsst immer wieder sagen, wer ihr seid, auch wenn ich euch schon mal an demselben Tag oder Abend gesprochen habe.
Also ich kann ja sagen, ich bin schon oft an Frauen vorbeigegangen, die weder sehbehindert waren noch arrogant, aber die haben mich auch nicht gegrüßt, obwohl ich dreimal vorbeigegangen bin.
Ja.
Nee, Quatsch. Das war halt, aber ich meine, du musst es nicht auf dich beziehen. Was mich noch interessiert, auch, bist du in einem normalen, in Anführungsstrichen, also in einem klassischen Kindergarten und Schule dann gegangen? Oder
Ja, also in der Grundschule, also Kindergarten und Grundschule, ja. Und dann war ich auf einem Privatgymnasium, weil das hier in der Nähe war und meine Eltern mich nicht aufs Internat für Sehbehinderte, ich sage jetzt mal böse, schieben wollten. Ja, ja. Also das ist nicht böse gemeint, das hat natürlich auch seine Vorteile, es gibt ganz tolle Schulen dafür. Aber es wäre eben in München gewesen, das ist ein Internat und ich wollte einfach irgendwie bei der Familie sein und die Privatschule war dann deshalb praktisch, weil es da kleinere Klassen gab.
Ja.
Und das hat sozusagen der Staat dann auch für mich bezahlt, weil er eine Sehbehindertenschule ja auch hätte bezahlen müssen und das verstehe. War okay.
War das für dich eine gute Entscheidung dann im Nachhinein?
Ja und nein. Also ich finde es gut, dass wir uns so entschieden haben. Ich wurde sozusagen gleich ins kalte Wasser geworfen. Wie gesagt, natürlich hat man so ein bisschen seinen Knacks weg von ein paar Dingen. So dieses Anderssein, dieses ignoriert werden ein bisschen, dieses nicht so sein, wie man es gerne gehabt hätte oder so. Aber dafür habe ich eben gelernt, mit manchen Dingen umzugehen und bin auch etwas abgehärtet worden. Also wenn man zum Beispiel in Marburg studiert, auch eine tolle Stadt, die wirklich auf blinde Menschen ausgelegt ist, dann ist man vielleicht ein bisschen selbstsicherer, weil man unter seinesgleichen, nicht böse gemeint, aber seinesgleichen ist so ein bisschen, aber dafür hat man es danach vielleicht ein bisschen schwieriger. Also ich will das nicht über einen Kamm scheren, es ist wirklich eine Sache von dem jeweiligen Individuum.
Aber, ja, verstehe ich. Und das,
ich glaube, ich bereue es nicht.
Ja, hast du aus der Zeit nur Freunde, mit denen du Zeit verbringst aktiv? Und
wenige, also schon so, mit denen man so ein bisschen in Kontakt ist. Aber Zeit verbringen wäre jetzt übertrieben, aber das liegt vielleicht auch einfach an der Entfernung. Also man hat sich auch
auseinandergelebt.
Ja, naja, und man ist einfach auch räumlich verstreut jetzt. Und
Ja, cool. Auf alle Fälle. Ich werde jetzt erstmal da von dem einen Eck in das andere und einen Schluck meines Getränks.
Du hast den Vertrag gebrochen, du hast dich bewegt.
Stimmt. Okay. Ja, aber wenn der kalt wird, das wäre ja scheiße.
Das wäre schade, ja.
Ja, schade, nicht scheiße. Ich hab Grund. Das kann man.
Schnitt.
Ja, sehr gut.
Ja, so ein winterliches Getränk ist was Gutes.
Ja, aber auch kein Winter, das ist ja der Punkt.
Ja, das ist auch schade, denn ich liebe den Winter. Das hört man meine Musik, glaube ich, auch an.
Dass es winterlich ist. Ja, oder auch den Videos, oder? Gab es da nicht ein paar Winterszenen?
Es gibt nee, eigentlich nicht wirklich. Also es gibt kein richtiges...
Ich oder habe ich was anderes?
Gibt jetzt von meiner Band kein richtiges Musikvideo, aber wir haben zu einem Song namens Winterkind so ein Lyrics-Video mit schönen Winterbildern gemacht.
Ach, jetzt so ein richtiges, vielleicht
war das. Ja, so ein richtiges Musikvideo gibt es noch nicht. Aber der Winter, der gibt einfach ganz viele großartige Metaphern her und ich mag diese, da haben wir es wieder, diese spezielle Melancholie, die schon irgendwie so ein bisschen über allem steht, finde ich. Also der Winter ist so ein bisschen, hat was Erhabenes, finde ich. Deswegen mag ich das sowas von innerem Frieden irgendwie und von zur Ruhe kommen und neu anfangen, so das steckt da für mich drin. Deswegen, ich bin ein ein Fan der nordischen Gefilde.
Ja, und mit den Temperaturen hast du auch kein Problem.
Nein, ich mag das. Ich finde das beruhigend, wenn das kalt, wenn es kalt ist. Also nicht, wenn es drinnen kalt ist, aber wenn ich mich draußen an der frischen Luft bewege. Und
ja.
Es ist kitschig, ich gebe es zu, aber es gibt nichts Schöneres als Schneeflocken im Gesicht oder auf dem Gesicht. Das ist so schön.
Ja, nö, ich finde das, glaube ich, gar nicht so kitschig. Also, das ist ja auch was, wenn man auch gedacht hat, in der ganzen Sehbehindertenfrage, fühlst du so, also hast du dann Superkräfte in den anderen, in den in quasi so Geruch oder beim Fühlen oder sowas, dass das bei dir dann stärker ausgeprägt ist?
Ich meine, ja, schon. Also es ist ein Irrglaube, dass man jetzt mit besseren anderen Sinnen dann auf die Welt kommt, aber natürlich werden die dann trainiert.
Ja, also das meine ich ja. Also genau. So, ja.
Ja, also ich habe natürlich eine gewisse, ja, eine sensible Sensorik in den Fingern und mein Gehör ist natürlich sehr trainiert und da kann ich sehr schnell reagieren, wenn ich irgendwas höre, was mir auch beispielsweise gefährlich werden kann im Straßenverkehr oder so. Das ist schon überlebenswichtig, ja.
Mhm.
Genau. Und aber ja, Schnee, vielleicht mag ich das auch deshalb so gern, weil ich es eben noch gut sehen kann. Also so eine weiße Fläche, das hat einfach was. Oder auch wenn genug Kontrast da ist, dann kann ich auch große Flocken manchmal noch erkennen, ja.
Ah, okay. Ja, das ist spannend.
Ja.
Dann, über wann ging das los mit der Musik so richtig?
Es war tatsächlich relativ typisch so in der Schulzeit, also was man da so kennt, so Schulchor und Schulband. Und die Jungs haben mich dann eben auch zur härteren Rockmusik gebracht und dafür begeistert. Genau, da habe ich auch gesungen und ab und zu auch Schlagzeug gespielt in der Schulband. Und auch ein bisschen Gesangsunterricht gehabt hier und da.
Mhm.
Und ja, einfach angefangen in kleineren Projekten immer wieder was zu machen. Und nach der Schule gab es dann eigentlich, oder am Ende der Schulzeit gab es dann eigentlich schon die erste Band, Delva, ja.
Okay. Und weil du die Schulzeit so auch angesprochen hast, wie macht man das dann alles so? Du musst ja das alles so machen, was die anderen auch so machen müssen irgendwie. Mhm. Aber hast Barriere dazwischen.
Ja, also früher, als ich noch mehr gesehen habe, habe ich bis zum Abitur wirklich mit Vergrößerungen gearbeitet. Nur, also ich habe unter einem Lesegerät, nannte sich das, geschrieben. Das war wie so ein beweglicher Tisch und wie so ein Fernseher oben drauf, wo ich gesehen habe, was ich schreibe.
Ach krass, okay.
Und da habe ich wirklich alles noch geschrieben und auch mit diesem fernsehartigen Ding konnte man auch an die Kamera, mit einer Kamera an die Tafel gucken, so rum.
Mhm.
Und ich habe ja schon soweit versucht, alles zu machen, was die anderen auch machen. Das hat natürlich seine Grenzen.
Also okay.
Ich habe beispielsweise bei Schulaufgaben die Aufgabenstellung vorgelesen bekommen, manchmal dann, oder ja, vor allem wenn es dann aufs Abi zuging,
ja.
Damit das einfach nicht so lange dauert, bis ich alles gelesen habe. Und manchmal musste ich auch Sachen nicht abschreiben, sondern die wurden mir dann kopiert oder so. Aber das sind eben gerade solche Sachen, wo dann vielleicht, das findet die Klasse dann gar nicht so cool, wenn man was nicht machen muss, was die anderen machen müssen oder so.
Wie war das für dich dann? Ging dir das auf die Nerven, dass du dann irgendwo in einer gewissen Abhängigkeit da warst? Wie du sagst, so dieses Vorlesen oder so. Wie gingst du dann selber damit um?
Klar, ist das nervig. Also ich bin erstmal dankbar, dass mir diese Chancen gegeben wurden, dass ich da auch Unterstützung und einen sogenannten Nachteilsausgleich bekommen habe.
Ja.
Und auch meine Familie hat mich unterstützt, hat mir zu Hause ganz viel vorgelesen aus den Büchern und so.
Mhm. Aber trotzdem bist du der eigene Mensch irgendwie, ja, so. Ja, genau. Ich verstehe das, dass man da auf der einen Seite dankbar in Klammern sein muss schon fast, ja, aber auch dankbar ist, das glaube ich sofort. Aber man möchte halt dann vor allem, wenn man größer wird, möchte man ja einfach das selber machen, ist ja völlig klar.
Ja, und das wird sich aber auch nie ändern. Also das muss man akzeptieren. Es geht mir immer noch tierisch auf den Keks, natürlich, aber es ändert sich nicht. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, wo ich mich nicht auskenne, dann muss ich an der Kasse fragen, ob der mit mir da durchgeht, der liebe Mensch, der da sitzt und vielleicht mit mir was in den Korb tut oder
sagst
so.
Sagst du dann aktiv, du hast eine Sehbehinderung oder?
Ja, ich gehe ja mit dem Stock. Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich wirklich den Langstock dabei. Aha. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann nicht immer, weil es nicht immer was bringt, dann hake ich mich lieber irgendwie mal ein oder so. Mhm. Aber als Erkennungszeichen ist das schon wichtig, ja.
Okay. War Blindenhund mal ein Thema?
Ja, möchte ich unbedingt mal, aber erst dann, wenn ich weiß, wo ich lande, wirklich, weil jetzt bin ich ja eben noch in Altmarkt im, oder wieder im Elternhaus. Also ich habe eine Zeit lang in München gewohnt in einer kleinen Studentenbude, als ich Germanistik studiert habe. Und jetzt bin ich eben erstmal wieder hier, aber irgendwann möchte ich natürlich auch wieder in eine größere Stadt oder zumindest irgendwo hin, wo ich zentraler bin als hier, weil ich einfach durch die Musik auch viel unterwegs bin oder unterwegs sein will. Mhm. Und dann ist es schon ein ganzes Stück immer von dem südlichsten Zipfel so mehr oder weniger irgendwo ja. hin. Genau, und wenn ich aber weiß, was die Anforderungen sind an den Hund, dann total gerne. Wir hatten auch immer Hunde in der Familie und jetzt schon seit ein paar Jahren nicht, also normale Hunde.
Was heißt also, du meinst normale Hunde?
Also keine, die trainiert, die ausgebildet sind.
Die lesen können zum Beispiel, wie jeder Blindenhund, der ja, genau, aus Büchern jeder, vorliest.
So. Ja, ganz toll, die kochen auch für einen.
Ja. Das ist schön. Und massieren am Abend an den Rücken ja, oder den Nacken, Entspannung genau. und so. Ja. Habe ich schon viel Gutes gehört über
ja.
die.
Ja.
Okay.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Ja, das stelle ich mir mega cool vor.
Ja, also, ich liebe Hunde, ja.
Einerseits bringt es dir dann de facto wirklich was. Gell? Und das sind ja dann voll die krass ausgebildeten Hunde.
Richtig.
Und es ist halt einfach ein Hund und der Hund ist halt mega.
Eben, und wenn der das Geschirr nicht trägt, dann weiß der, dass er nicht arbeitet, dann kannst du genauso mit dem spielen wie mit jedem ja. anderen Hund, ja.
Ja. Ja, das ist cool. Ja, aber es ist verständlicher, bevor du jetzt quasi noch nicht gesettelt bist, oder?
Genau.
Ja. Ja, krass, du hast Germanistik dann auch studiert.
Genau.
Und abgeschlossen.
Ein Bachelor erstmal, genau.
Ein Bachelor, okay. Ja. Und da lief es dann, oder in München hast du es gemacht?
Genau.
Okay, ja, aber es ist, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich stelle es mir für dich persönlich auch mega stressig vor. Du gewohnst dich wahrscheinlich dran mit der Zeit.
Da habe ich dann aber im Studium auch wirklich nichts mehr wirklich mit der Hand geschrieben oder gelesen, sondern alles, okay. alles digital. Also
okay.
Mein Handy kann mir Dinge vorlesen, mein Computer, und da habe ich alles nur noch digital gemacht, weil das könnte ich jetzt nicht mehr leisten. Also okay. Ich kann mir das, wenn ich zurückdenke, eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was ich da alles gemacht und gelesen und geschrieben habe. Das könnte ich jetzt von der Kraft nicht mehr. Und ich bin ja dann auch, ja, man kann jetzt entweder stark oder feige genug sagen. War ich auf jeden Fall ja eben feige oder stark genug zu sagen, hey, ich mache jetzt erstmal keinen Master, das ist mir gerade zu viel, ich möchte lieber unterwegs sein. Ich war zu der Zeit auch viel unterwegs mit der anderen Band, die es jetzt nicht mehr gibt, aber auf jeden Fall bereue ich das gar nicht, weil ich kann das immer noch machen, ich brauche es erstmal nicht, weil ich habe einen Job, der mir Spaß macht, der ich habe auch über Audiodeskription tatsächlich geschrieben, meine Bachelorarbeit.
Ah, okay.
Das hat also alles super zusammengepasst. Ich liebe cool. das, mich mit Sprache zu beschäftigen und so Wortfitzeleien und so. Das ist total mein Ding.
Okay, ja, das
aber
ist cool.
Ich stehe dazu, dass ich da jetzt einfach gerade keine Energie hatte dafür und keine Notwendigkeit darin gesehen habe. Das ist erstmal okay, wie es ist.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass du dich da rechtfertigen musst oder beziehungsweise ist es total nachvollziehbar, dass du es so machst, wie du das für richtig hältst. Und die anderen Geschichten, also wie läuft es so vom Rhythmus her? Also wenn du Audiodeskription machst, musst du da dann auch wieder nach München oder wie läuft es?
Nee, also das Team wurde ja eben quasi hier im Chiemgau gegründet. Also meine Kollegen wohnen auch in der Nähe vom Chiemsee und wir treffen uns normalerweise immer bei mir oder bei einer der Kollegen. Aber jetzt seit Corona machen wir das über Skype oder Zoom. Das funktioniert wirklich gut. Also es ist nicht ganz so komfortabel, wie wenn man in einem Raum sitzt, weil man ja den Filmton hören und besprechen muss. Aber es funktioniert, wir haben da Lösungen gefunden. Und das Skript schicken wir dann zum BR und dort wird es eingelesen von einem Sprecher. Also wir müssen gar nicht in München sein für die Tonproduktion, sondern wir sind nur die Autoren des Skripts.
Okay. Ja. Da würde ich jetzt gleich mal voll einsteigen in eure Arbeit. Also wie läuft sowas ab? Erklären wir das mal. Also ihr trefft euch erstmal.
Genau, was wir treffen uns. Dann? Wir treffen uns, wir bekommen den Film rechtzeitig, also viele Wochen bevor der ausgestrahlt wird natürlich, und haben dann bis zu einem gewissen Termin Zeit, den Text zu machen und teilen uns das einfach so ein, wie es für uns gerade passt. Und also erstmal guckt man den Film zusammen an. Und ich gucke bewusst gar nicht hin, auch wenn ich noch ein bisschen was sehen kann, aber es soll ja auch für komplett blinde Menschen nachvollziehbar sein, was wir da sagen. Also ich gucke nicht hin, sondern höre nur zu und die Kollegen beschreiben mir, was passiert. Und dann merke ich ja schon, okay, bei der Szene kommt es auf das an oder auf das und das fehlt mir da und da das Geräusch, das müssen wir unbedingt erklären und genau.
Also ihr macht so quasi so Kaltübungen oder wie, also quasi die reden dann schon während dem, also die erklären dir quasi spielerisch so einfach nebenbei.
Genau, spontan. Was ist denn, spontan. Also wie eine Live-Audiodeskription, das gibt es ja auch bei Fußballspielen zum Beispiel. Oder genau, und dann guckt man den Film wirklich szenenweise und teilweise sekundenweise an. Also ich sehe eine Szene oder höre eine Szene wirklich sehr, sehr oft. Wir können die Dialoge mitreden dann irgendwie. Okay. Aber das macht Spaß, also weil ich eben das total liebe, wie gesagt, so mit Worten zu spielen, zu gucken, wie kann ich in ganz kurzer Zeit möglichst viel Sinn und Informationen da reinbringen. Mhm. Genau, und da musst du dir überlegen, welche Worte implizieren das, was du sagen willst, in möglichst kurzer Zeit. Und genau, dann machen wir den Text und da gehören auch Angaben für den Sprecher dazu, also Timecodes oder auch, ob er schnell reden muss, ob er lang, also, oder ob er, was heißt langsam, also ob er eben Zeit hat oder nicht. Also so gibt es so kleine Abkürzungen, damit der weiß, ob er rasen muss oder nicht.
Ja.
Man schreibt rein, was er übersprechen soll eventuell oder welchen Musikakzent er während eines Takes freilassen muss, weil es irgendwie wichtig ist oder dramaturgisch irgendwie relevant und solche Sachen, genau.
Wie lange braucht ihr jetzt, sagen wir mal, für so einen klassischen 90-minütigen Film, kann man das so sagen, ungefähr?
Ich würde jetzt mal ungefähr, also es kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an, es kommt echt ja auch drauf an, welche Szene du gerade an einem Arbeitstag erwischt. Mhm. Ganz grob würde ich sagen, wenn man schlecht ist, schafft man mal nur 7 Minuten an einem Vormittag, wenn man gut ist, eine Viertelstunde Film.
Okay, wow, das ist schon, hört sich mühsam an ein bisschen.
Ja, ist mühsam, aber es ist echt nichts, wo ich sage, oh, ist das langweilig, weil du siehst ja sofort Ergebnisse. Ja. Ich bin immer ganz stolz, wenn ich eine Ausstrahlung dann, also manchmal höre ich mir die Ausstrahlung an, weil es mich interessiert, was der Sprecher daraus gemacht hat. Und dann, dann hört man einfach eben, wie viel man geschafft hat und wie viel Fitzelarbeit das war. Und das ist toll.
Ja, voll. Es ist ja bei vielen Dingen so, je tiefer du reingehst, je detaillierter das es ist. Und dann, wenn es fertig ist, zoomst du wieder raus und dann ist die Freude groß, das ist das Gesamt. Ding zu sehen, das kenne ich schon. Genau. Ja, das ist cool. Wenn man sich also verliert im Detail dann und immer tiefer reingeht auch, gell?
Genau.
Ja. Ja, cool. Und was waren jetzt so, also das ist quasi für den Bayerischen Rundfunk und ist dann querbeet. Also ihr habt ja kein gewisses Genre oder so, sondern ihr bekommt verschiedene Aufträge.
Genau. Also wir arbeiten auch für andere Auftraggeber, aber der BR ist so unser Hauptauftraggeber, dem man auch am meisten sozusagen verpflichtet ist oder dem man auch Priorität einräumt. Mhm. Es ist wirklich alles möglich. Also Natur, Dokus, Tatort, Spielfilme, Serien, die im Vorabendprogramm laufen oder so. Also wirklich ganz alles Mögliche. Ich bin ja großer Hubert und Staller-Fan zum Beispiel.
Da hast du Folgen gemacht dann auch?
Ich selbst nicht, aber Kolleginnen von mir schon und ich liebe das. Ich gucke mir das immer an oder höre mir das immer an.
Was ist so überhaupt, vielleicht wenn du die Frage hast, so einer deiner Lieblingsfilme oder was du zu den besten Filmen aller Zeiten zählen würdest?
Oh je.
Ja, das.
Da bin ich total schlecht, muss ich sagen. Vielleicht komme ich später nochmal drauf zurück, bei sowas bin ich leider echt unspontan.
Verstehe ich. Wie ist denn da so die Hörerschaft? Also kannst du so mal in Zahlen, weil wie gesagt, für mich war das jetzt irgendwie komplett neue Welt, aber für wie viele Menschen ist das so wirklich eine Erleichterung oder Hilfe? Kennst du da Zahlen?
Also, leider ist es sehr schwer, das auszumachen oder herauszufinden, wie viele Leute das tatsächlich dann abspielen oder ausnutzen, aufrufen. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da immer wieder darauf hinweist und auch Leute, die vielleicht keinen Internetzugang haben, also auch ältere Leute, die blind sind, dass man die darauf aufmerksam macht, dass es solche Angebote gibt, ja.
Mhm. Okay. Was hast du denn noch so für Hobbys?
Was habe ich denn für Hobbys?
Was haben wir denn noch nicht? Immer an dem Musik natürlich, gell? Die wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen bei dir.
Ja, schon. Also das Audiodeskriptionszeug ist wie ein Halbtagsjob, weil meine Kollegen auch Familie haben und dann arbeitet man eher vormittags meistens oder also jetzt nicht immer nur, aber ist so der Fokus. Und dann bin ich tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Hirn bei der Musik und bei dem, was ich gerade aushecke. Mhm. Mhm. Ansonsten bin ich echt gerne in der Natur. Ich liebe es zu reisen. Ich versuche das, wann immer es geht und jetzt geht es gerade nicht, was ich total schrecklich finde, weil ich wollte so gerne nach Island dieses Jahr.
Okay. Warst du schon mal? Oder?
Nein.
Okay. Warum reiße ich das Land so?
Weil ich diese Fülle an Naturgewalten einfach Wahnsinn finde. Also Vulkane und heiße Quellen und aber dann auch diese Kälte, diese Gletscher oder auch eben Eishöhlen, die man ja noch besuchen kann. Also das muss man noch mal gemacht haben im Leben. Wie Wahnsinn ist das denn, so eine Eishöhle von innen zu sehen, die einfach aus Jahrtausende altem Eis besteht. Und das gibt es irgendwann einfach nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Das finde ich, ja, das ist sowas Kostbares für mich, die Welt zu entdecken. Mhm. Und ich würde auch wahnsinnig gerne einmal Nordlichter live sehen, so bevor ich das nicht mehr erkennen kann. Deswegen ist das, fühlt sich das so schlimm an, gerade dass es aufgeschoben ist, die Reise. Und ja, das will ich unbedingt, genau.
Ja, dann wünsche ich dir oder hoffe ich, dass es auf jeden Fall bald wieder klappt.
Dankeschön.
Im Moment sieht es ja alles so ein bisschen in die Richtung aus, dass es sich zumindest entspannt und der Impfstoff da ist und du irgendwann dann die Nordlichter anschauen kannst.
Danke.
Wo warst du denn schon überall?
Genau, ich war mehrmals in Irland, das ist das auch ein Herzensland. Also ist natürlich naheliegend, wenn man Musik macht, die auch irgendwie mit Folk zu tun hat und mit dieser speziellen Aura, mit dieser etwas nordischen, nordischen Aura zu tun hat.
Ja.
Da war ich mehrmals. Super. Frankreich war ich schon. Aber doch, also Irland auf jeden Fall, da zieht es mich immer wieder hin. Ich möchte diese nordischen Länder am liebsten alle erstmal entdecken, bevor es irgendwo anders hingeht.
Ja, ich war auch schon einmal. Wir waren erstmal in Dublin und dann eigentlich mehr so mit dem Rucksack unterwegs. Und das ist auf jeden Fall erstmal die Natur crazy.
Ja.
Und die Menschen auch, aber. Also wo man denkt, das ist krass, du musst da bloß. Also, in Dublin natürlich kannst du zu diesen Mainstream-Orten da gehen, wie heißt der, also diese eine Straße da, wo es so zugeht.
Temple Bar.
Ja. Da hat es uns relativ schnell wieder rausgezogen.
Ja.
Ah, aber dann an den Rändern, da wo dann auch die Brewery ist, da die Brauerei, wo es dann, und da dann in die Bars rein und es hat keine 5 Minuten gedauert und du bist sofort in einem Gespräch für so einen richtigen, mit so einem älteren Herrn.
Ja, und das ist so süß.
Das sind Philosophen, also da haben wir krasse philosophische Gespräche geführt. Natürlich nach 3 Bier spricht man automatisch ein bisschen besser Englisch gefühlt. Ist man sicherer.
Ist aber auch ein schönes Englisch, finde ich. Also ich mag das sehr, sehr gerne.
Ist ein ehrliches, roughes Englisch. Ja. Ich liebe das auch total. Und das
warst du mal in Dingle? Dingle ist wunderschön, diese Halbinsel. Das ist so herrlich.
Ja, nee, war ich noch nicht
da. Da musst du hin, das ist gar nicht so groß, also kann man sehr schnell entdecken alles, aber es ist so ein bisschen komprimiert dargestellt, was Irland zu bieten hat auf dieser Halbinsel. Das ist einfach ganz wunderbar, also einfach nur auf einem Granitfelsen auf einem weißen Sandstrand zu sitzen, wo sonst einfach keiner ist, das ist einfach herrlich.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also wir haben nicht so viel Zeit gehabt, deshalb waren wir nur, in Anführungsstrichen, nur so Dublin und Umland. Aber wir wollen auf jeden Fall, weil Irland an sich ist ja so groß wie Bayern ungefähr, einfach nochmal komplett alles bereisen. Und mein bester Freund, der ist ja halb Ire.
Oh, wie cool.
Ja, schön. Ja. Und mit dem muss ich da auf jeden Fall nochmal hin.
Ja.
Ja, cool. Irland warst du schon mal und hat den Süden dann gar nicht irgendwie verschlagen. Immer eher Richtung Norden.
Noch nicht. Also ich glaube, wenn ich die nordischen Länder abgeklappert habe, dann ist mal Spanien tatsächlich dran. Da war ich noch nicht und ich liebe auch Spanisch.
Mhm.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Sprache.
Und hola, qué tal?
Genau.
So war es bei mir.
Ich kann es auch nicht mehr so gut, aber ich mochte es in der Schule zumindest. Und es hat zumindest ein spanischer Song, hat es auf das neue Delver-Album geschafft.
Ah, okay.
Also das hat Spaß gemacht, ja.
Wo du Spanisch gesungen
hast. Ja, ich habe einfach Lust gehabt, Spanisch zu singen. Es hat gar keine tiefere Bewandtnis, sondern ich hatte einfach Lust, das auszuprobieren.
Ja, das ist cool.
Ja.
Gibt es das schon zu hören?
Ja, Oculto heißt der Song. Das heißt Verborgen.
Okay, das muss man dann mal schicken. Das interessiert mich auch.
Cool. Na, jedenfalls kann ich mir Schlimmeres vorstellen, als irgendwie schön, also es klingt jetzt echt klischeehaft, aber trotzdem irgendwie Tapas essen und dann schön im Meer baden. Ach ja, wunderbar. Doch, das Spanien muss auch mal sein irgendwann.
Ja, eben. Also du wirst jetzt ja nicht behaupten, dass du dich im Sommer total verkriechst und nur weinen, also Weinkrämpfe, Kopfkissen über den Kopf und wann hört der Sommer endlich auf? So wird es ja auch nicht sein wahrscheinlich.
Nee, das wäre jetzt übertrieben. Also Sonne ist auch wichtig für den Geist auf jeden Fall. Aber ich mag Hitze tatsächlich nicht so gerne.
Okay. Ich meine, es wird ja auch immer wärmer.
Eben, ja.
Ja, Schnee, mit Schnee schaut es im Moment, muss ich die leider enttäuschen, ein bisschen schlechter aus im Moment.
Ja, aber dafür hängen hier überall Schneeflocken.
Ach so, deshalb machst du das.
Genau, und mein Leuchtstern, der ich missbrauche meine Monitorboxen als Lehne für meinen Leuchtschneestern. Ja.
Ich habe mir noch beim Herfahren einmal eine Frage überlegt, was mir so durch den Kopf gestoßen ist. Weiß ich nicht, ob die zu einfach, es gibt so Fragen, die wahrscheinlich zu tief sind, nicht zu intim, sondern wo man denkt, ja, ich denke schon wieder viel weiter als du wahrscheinlich. Aber,
her damit.
Aber ich habe mir gedacht, ist es für dich dann in dieser Corona-Zeit, für jemanden, der vielleicht, du weißt ja, oder kenne ich dich zu wenig, vielleicht auch über Berührungen und so agiert, irgendwie schon auch eine Einschränkung durch das Virus da, oder ist das von mir zu weit gedacht?
Ich habe in einem Newsletter gelesen, dass blinde und taubstumme Menschen, die eben auf Berührung, auf Assistenz auch angewiesen sind, dass die mit zuerst geimpft werden sollen. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ich weiß noch nicht, wann ich das machen möchte oder nicht. Okay. Das jetzt mal abgesehen davon. Ja, ja. Nur so als Info. Ich habe das irgendwie gelesen in einem Newsletter, dass das... insofern hast du schon recht. Also weil natürlich, wenn man irgendwie reisen möchte, trotz allem, also im Inland oder so, dann braucht man mitunter eine Hilfeleistung, zum Beispiel am Bahnhof. Da buche ich mir, wenn ich irgendwo umsteigen muss, eine Hilfe von der DB. Und die bringen mich dann zum anderen Gleis, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne. Mhm. Und klar, da hast du natürlich diese Berührung. Ansonsten...
Ich fand es jetzt eher, also ich habe mir das gedacht, als emotionalerer Natur.
Ja.
Dass du vielleicht eher körperlicher bist als andere.
Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin eher ein akustischer Typ. Mhm. Natürlich ist das schön, also natürlich kann ich einer Umarmung oder so wahnsinnig viel abgewinnen oder auch aus einer Berührung kann ich natürlich sehr viel lesen, wo mir der Gesichtsausdruck oft fehlt oder so. Das schon, aber ich meine, wenn man sich entscheidet, einen Menschen wirklich zu treffen, dann ist das im Endeffekt auch, egal, weißt du, was ich meine, wenn man in einem Raum ist und keinen Abstand hält und das ist eine nahestehende Person, dann wird man sich vermutlich auch berühren, ne? Also, aber...
Ja, klar. Also, das ist, wie gesagt, total ins Blaue reingefragt oder mir ist, weil, das stimmt schon, wenn es jetzt eine fremde Person, so wie ich jetzt, da ist es ja sowieso klar, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit, dass du mir nicht die ganze Zeit im Gesicht abtatscht und schaut, was er jetzt für eine Mimik macht.
Das macht sowieso keiner. Also ich kenne niemanden, der das macht. Mit diesem Klischee muss ich mir aufräumen.
Ja, eben. Das hab ich erstens noch nie gesehen und ich stelle es mir irgendwie strange vor für beide, also für alle Beteiligten.
Ja.
Oder?
Ich meine, wenn man jetzt einen Partner hat, dann ist es was anderes. Ne? Aber also wenn das der Partner ist oder so und man will natürlich irgendwie den kennenlernen oder wissen, einfach, ja, klar macht man das dann, aber das machen dann ja auch wahrscheinlich nicht sehgeschädigte Leute, also das, ne, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie alles relativ mit diesen Klischees.
Ja, was wären sonst noch Klischees, mit denen du aufräumen würdest?
Oh Gott, ich bin so furchtbar unspontan.
Hallo, das war auch eine spontane Frage, siehst du hier irgendwo einen Block?
Ja, siehst du hier irgendwo einen Block?
Oh Gott. Ja.
Nein, alles gut. Alles jetzt
trinke ich einen Schluck. Jetzt noch mehr Alkohol. Also da ist kein Alkohol drin.
Ganz wenig.
Ja.
Ja,
siehst du, schau, Fettnäpfchen. Aber das ist doch auch...
Nee, aber ganz kurz, genau. Das ist ein Klischee, weil jetzt fällt es mir nämlich ein, weil wir jetzt gerade von wegen sehen, das ist eigentlich, das kannst du ruhig sagen, also wir sagen auch, sehen wir uns übermorgen oder ich habe den Film angeschaut oder so, das sagen wir auch. Also das kann man machen. Das ist auch ein Klischee, dass man das irgendwie nicht sagen sollte oder so.
Ja, ich für meinen Begriff wird es schon wieder, also für mich persönlich, der dich so akzeptiert, wie du bist, wo mir das einfach völlig egal ist, ob du jetzt eine sogenannte Behinderung hast oder so, würde ich dich mit dem, dass ich das ausspare, was ich zu anderem sagen würde, schon wieder, also nicht inklusiv, also nicht integrieren in meine ganz normale Gemeinschaft. So. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt was anderes Wort verwende, nur weil ich Angst hätte, dich damit zu verletzen, grenze ich dich irgendwie schon wieder aus, auf eine Art.
Ja, und ein Rollstuhlfahrer sagt auch, jetzt gehen wir ins Kino.
Ja.
Also wirklich.
Ja, eben.
Also. Nee, ich würde mir auch wünschen, dass es, also mir ist total bewusst, das will ich auch nicht wegreden, dass es oft umständlicher ist, mit einer Person mit einer Einschränkung zum Beispiel irgendwas zu unternehmen oder die mit einzubinden, natürlich. Aber ich würde es mir wünschen, dass es nicht als Umstand oder Mehraufwand, sondern als Verschiebung wahrgenommen wird. Mm. So, der braucht jetzt nicht das, sondern der braucht das. Und das ist normal so, dass man eben das umlagert und dann das sozusagen das Gehirn das schon automatisch macht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch, dass viele einfach Ängste haben oder Angst haben, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu tun und dann also die haben eine gewisse Unsicherheit, mit der ganzen Gaudi umzugehen. So. Und das, glaube ich, das wiederum ist dann wieder schwierig für die Person, die eine Einschränkung hat, weil sie vielleicht manchmal nicht deuten kann, wie die andere Person wiederum denkt.
Auf jeden Fall, das ist mir auch bewusst, dass da viel Unsicherheit oder Ängste oder so dahinter stecken. Also ich nehme das auch niemandem übel, wenn er oder sie nicht weiß, wie er mit etwas umzugehen hat oder das noch nicht richtig macht oder richtig in Anführungsstrichen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Wahrscheinlich gibt es kein richtig oder falsch, oder? Oder gibt es jetzt was? Ja gut, natürlich gibt es immer was Falsches. Aber wenn man sich so ganz normal verhält...
Naja, bei bestimmten Dingen, aber was heißt richtig oder falsch, auch da kommt es wieder aufs Individuum an, wie das jemand möchte. Aber es gibt schon so Sachen, wo man glaube ich, lernen kann, was richtig oder falsch ist. Auch wenn etwas, was nicht richtig ist für eine eingeschränkte Person, vielleicht gut gemeint ist. Also zum Beispiel, ich hake mich nicht bei einem blinden Menschen unter und führe den über die Straße, ohne zu fragen, ob er darüber will oder ohne zu sagen, kommen Sie zurecht.
Das gab's das schon
ja,
mal?
Ja, das passiert. Ja, auf jeden Fall.
Dass sich jemand schon mal eingehakt hat oder über die Straße gezogen hat?
Also über die Straße, das ist mir jetzt noch nicht passiert, das ist aber Leuten passiert, die ich kenne, aber in den Bus, das ist mir passiert.
Ja, erzähl mal, also wie, was ist
das? Ich stand passiert? Da und wollte eigentlich, ich weiß es nicht mehr genau, ob ich irgendwie auf den nächsten warten wollte oder ob ich erst mal fragen wollte, ob das die richtige Linie ist. Irgendwie so war das und jemand hat mich halt einfach schon so mit reingenommen und hey, du siehst den Menschen gar nicht, das ist total lieb gemeint, aber du siehst den Menschen nicht oder kaum oder nicht so gut, dass du ihn einschätzen kannst, also der ist dir nicht vertraut und du bist plötzlich irgendwie so ausgeliefert. am besten ist es wirklich, wenn Leute sagen, kommen Sie zurecht, weil das ist so eine, das ist keine degradierende Frage oder das ist gar nichts Schlimmes, weil dann kann derjenige sagen, ja.
Ja.
Oder nee, komme ich nicht, danke, dass Sie fragen, könnten Sie mir kurz helfen oder so, das ist gar nichts abwerten das dann, also das ist am besten, wenn man das so macht.
Ja, es hört sich gut an, finde ich richtig. Das ist ja auch das, um was es geht, dass man respektvoll miteinander umgeht und das bedeutet auch, dass man jemanden, bloß weil man ihm jetzt seine Hilfe anbietet, dann hat das ja auch gleich so, oder wenn man es schlecht formuliert, schnell den Touch von Abwertung oder Herabstufung. So.
Ja,
das stimmt.
Aber es beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Es gibt viele Leute, die einfach schon verbittert sind, weil sie so lange sich beispielsweise in einer großen Stadt durchschlagen müssen, weil sie da vielleicht alleine wohnen und ständig irgendwie auf nicht gerade rücksichtsvolles Verhalten stoßen. Ja. Aber trotzdem muss man darf dann auch nicht abwertend sein und irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie falsch, oder sondern also ich versuche freundlich zu den Leuten zu sein oder jemanden auch mal irgendwie anzulächeln oder so, wenn mich jemand irgendwie, wenn mir jemand hilft oder auch mich nur irgendwie angucke oder wenn ich das Gefühl habe, ich stehe irgendwo in der U-Bahn und jemand guckt mich an und ist jetzt irgendwie unsicher, dann versuche ich auszustrahlen, dass alles gut ist.
Okay. Ja, stimmt, du hast recht, das ist beidseitig auf alle Fälle. Ja. Wie ist das eigentlich, also ist das angeboren und warum weiß man das? Wodurch sowas, ist das vererbbar oder was ist das eigentlich, was du...
In meinem Fall ist es wahrscheinlich nicht vererbbar. Es ist eine Netzhauterkrankung, die einfach eine Laune der Natur ist.
Okay.
Die Natur fand das einfach lustig.
Ja, okay. Und du findest es wahrscheinlich mal mehr, mal weniger
lustig. Ja, genau. man kann durchaus auch mal... etwas Lustiges draus machen oder es ergeben sich schon manchmal lustige Situationen und wenn man sich selbst nie immer so ernst nimmt, dann ist alles gut. Es gibt ja auch wirklich schlimmere Sachen. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit, dass das so eben im Vordergrund steht, wenn man mit mir zu tun hat oder so. Es gibt wirklich schlimmere.
Ja, das wollte ich nämlich auch fragen, wie das bei dir ist. Hast du überhaupt das Gefühl, also erinnert dich dein Kopf oder du dich selbst Tag über dran, dass du eingeschränkt bist? Ich meine, manchmal wird man daran erinnern, weil du ja die oder jene Tätigkeit machst, aber dadurch, dass die ja vielleicht täglich notwendig sowieso ist, trägst du das die ganze Zeit mit dir rum? So?
Ja, würde ich schon sagen. Also man denkt nicht die ganze Zeit aktiv drüber nach, aber sobald man irgendwie sich mehr bewegt, irgendwelche Handgriffe macht, ist das schon sehr präsent und vor allem, wenn man eben nicht alleine wohnt, sondern irgendwo in einem Haushalt, wo dann einfach Sachen nicht immer da sind, wo man sie hingelegt hat,
ja,
weil einfach andere Leute da auch leben, ja, dann ist das so ein bisschen nervig.
Verstehe. was hast du denn so für einen Ausblick, was hast du für Ziele, was willst du bis auf die Reisen, die ja hoffentlich bald wieder möglich sind, noch so machen?
Also ich habe mir, auch wenn ich noch nicht von der Musik lebe, das schon als Lebensaufgabe genommen. Also das ist das, was mir am meisten gibt und das, wofür ich lebe. Und klar, wenn man mal eine Familie gründen sollte, dann lebt man natürlich auch dafür, das ist klar. Aber jetzt abgesehen davon, das ist schon das, womit ich oder wofür ich meine meiste Hirnkapazität irgendwie verbrauche, weil ich einfach merke, das gibt mir was und anderen Menschen auch. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hat, ist das ja schon ein Geschenk. Und da verbringe ich jetzt einfach viel Zeit damit, mir Dinge auszudenken, die dann auch ihre Zeit brauchen, bis sie in einem oder auf einem hohen Niveau vorzeigbar sind. Aber das macht mir Spaß. Also jetzt, während man nicht spielen kann wegen Corona, mache ich viel im Hintergrund, eben im Studio. Ich möchte neben Delver noch ein zweites Projekt gründen, was ein bisschen in eine härtere Richtung geht, ein bisschen rockiger ist. Ich glaube, du hast schon reingehört.
Ja.
Und da bin ich gerade ganz am Anfang. Da habe ich jetzt zwei Songs schon produziert, die bald rauskommen sollen. Es gibt aber noch keinen Projektnamen. Da bin ich jetzt gerade noch dran. Und wenn das, wenn wir den gefunden haben, dann ist das wirklich eine komplett neue Tür, die da für mich aufschwingt. Mhm. Und wo ich mich nochmal ganz neu entdecken kann. Und das ist so der Plan für die nächsten Jahre, dass ich einfach mit verschiedenen Projekten meine Erfahrungen sammle und da einfach ein bisschen Fuß fasse. Also das heißt jetzt gar nicht, dass man irgendwie reich und berühmt werden muss, sondern einfach, dass irgendwas passiert, dass man das ja auf einem hohen Niveau einfach für sich und für andere macht.
Mhm. Ja, ihr habt ja Plattenfirma, habt ihr ja schon, also es ist ja eigentlich schon im professionellen Rahmen, oder?
Ja, genau. Ja. Wir sind bei einem kleinen Label.
Mhm.
Ja.
Okay, und was
hast du? Also mit Delver jetzt, mit dem neuen Projekt,
ist ja noch
nichts, ja.
Aber du hast ja schon reichlich Bühnenerfahrung auch vor Delver gehabt.
Ja, also vor Delver eher im kleineren Rahmen, aber ich würde sagen mit und während, also parallel zu Delver auch noch durch Bankreis eben. Das gibt's jetzt nicht mehr, diese Band, aber das war eben etwas, wo eine große Plattenfirma dahinter stand und eben auch Musiker, die schon sehr lange im Geschäft sind, eben die Kollegen von Subway to Sally, also teilweise, das waren Mitglieder von Subway to Sally, die eben teilweise bei Bankreis auch dabei waren, das war ich. Und da, ja, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen passiert. Am Ende hat es nicht wirklich gepasst, weil wir einfach an zu unterschiedlichen Punkten im Leben standen. Jeder wollte irgendwie was anderes, jeder hat sich was anderes vorgestellt. Aber trotzdem sind da wirklich großartige Sachen passiert. Wir haben eine tolle CD gemacht. Ich habe auf Wacken, auf dem Mira Luna Festival, auf dem Summer Breeze und solchen Festivals spielen dürfen. Das waren echt geile Erfahrungen, klar.
Mhm. Was wäre so, wenn du eins suchen müsstest, dein größtes Highlight musikalischer Natur?
Also auch wenn kurzzeitig die PA ausgefallen ist auf dem Mira Luna, das war ein ganz stranger Moment, war das schon mit eins der coolsten Konzerte, weil da, also man steht nicht jeden Tag vor 10.000 Leuten, das ist cool. Das ist
also da waren cool. 10.000 Leute da?
Ungefähr, würde ich schon sagen, ja.
Okay. Wo ist das? Wird nicht jeder kennen wahrscheinlich.
In Hildesheim.
Okay.
Genau, in der Nähe von, also grob in der Nähe von Hannover, meine ich.
Mhm. Genau. Und ein Festival, dann ein größeres mit verschiedenen Bands.
Das ist so ein Gothic-Festival, ja, genau. Ja.
Und kannst du dich noch an das Gefühl erinnern? Also warst du erstmal nervös? Weil du wusstest ja, wie viele Leute da draußen stehen.
Nee, lustigerweise nicht. Es ist für mich ein Horror, zu Weihnachten vor drei Leuten zu singen, so vor der Familie oder so. Da bin ich furchtbar nervös. Also vor vielen Leuten ist irgendwie kein Problem. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist dieses Gesamtkonzept einfach meine Welt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man in unserem Fall jetzt, wenn man auf einer größeren Bühne ist, mit In-Ear-Hörern singt. Also du bist wirklich abgeschottet, du hast so Kopfhörer in den Ohren, wo du hörst, was du selbst singst. Und du bist so ganz in deinem Film. Das ist einfach total mein Ding, das ist wundervoll. Und dann die Kraft der Instrumente eben zu spüren auf der Bühne und sich zu bewegen. Und also ich kann mich ja leider nicht so sehr bewegen, wie das andere Leute machen, die Rockmusik machen und die rumspringen, das würde ich auch gerne, das geht nun mal leider nicht, aber sofern es halt geht, ja, das, ja, näher aufgeregt in dem Sinne war ich nicht, also ich habe natürlich immer Respekt vor jedem Publikum, aber das ist eine schöne Aufregung.
Okay, also nicht so, dass du jetzt wirklich Text vergessen und zitternd dastehst und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist sowas.
Dann nichts vergessen kommt echt eher vor, wenn man vor wenig Leuten irgendwie irgendwas singt, was möglicherweise auch neu ist, was man vielleicht noch nicht so lange am Repertoire hat oder so, dann passiert sowas, aber eigentlich sonst normalerweise nicht.
Also quasi übermorgen Abend dann.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Lied lerne und ich muss das morgen vorsingen, das geht gar nicht. Es braucht ein bisschen, bis das in meinem Hirn ist. Naja, andere lesen es halt dann ab, ne, wenn sie was spontan singen, das kann ich nicht.
Stimmt. Mhm. Ja. Ja, ich dachte mal, also erstmal so der erste Fehler beim Erstkontakt, wenn ich mir gedacht habe, jetzt hast du ja gerade WhatsApp geschrieben. Das ist ja eigentlich total dumm.
Nee, gar nicht.
Ja, aber ich habe erst eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Also, aber du hast da auch, also ich fand es schon interessant, du hast da also auch die Technik quasi an dich angepasst sozusagen, sodass du eigentlich so wie WhatsApp oder eben den Laptop genauso benutzen kannst wie andere, oder?
Genau, das Ganze nennt sich VoiceOver und ist einfach ein, ja, so wie ein Screenreader. Also da, wo dein Finger über den Screen fährt, da wird dir vorgelesen, was eben da unter dem Finger eben gerade steht.
Ah, okay.
Oder du kannst dir Texte vorlesen lassen, du kannst auch Sachen diktieren oder ich tippe ganz normal wie jeder andere auch in die ins Textfeld, aber höre halt dann die Buchstaben und lösche den halt, wenn er falsch ist oder so, wenn ich den nicht getroffen habe, den Buchstaben mit dem Finger oder so. Genau, das geht alles sehr gut, da ist die Technik sehr weit und es wird immer besser, auch Apps, mit denen man sich zurechtfinden kann, mit denen man beispielsweise durch eine Stadt stromern kann und dann bekommt man vorgelesen, was links und rechts am Straßenrand für Geschäfte sind oder so. Es gibt so tolle Sachen.
Krass, ja.
Und dadurch stirbt auch die Blindenschrift langsam aus. Also ich will das jetzt nicht verschreien oder nicht schlecht reden oder so. Vielen Leuten nützt das noch was. Ich habe die nie gelernt, weil mir Vergrößerung plus Akustik immer am meisten geholfen hat.
Mhm.
Und es gibt jetzt eben so tolle Möglichkeiten, dass man eigentlich diese Punktschrift und diese relativ komplizierte Art und Weise, diese Punktschrift herzustellen mit so einer speziellen Schreibmaschine, nicht mehr unbedingt braucht.
Stimmt, das habe ich noch mal nachgedacht. Ja. Das ist ja bei Medikamente oft so, dass es dann quasi diese Hügelchen gibt, die in verschiedenen Anordnungen sind und das ist dann die Blindensprache oder überall drauf. Okay, das hast du nie gelernt und auch nicht zwangsläufig gebraucht dann.
Ich habe es eigentlich nicht gebraucht und jetzt mittlerweile eben gibt es auch Apps, die mir vorlesen, was auf der Medikamentenpackung steht oder so. Die können das scannen über die Kamera und dann, das funktioniert mal besser, mal nicht so gut, kommt auf die Verpackung drauf an, auf die Oberfläche. Wenn es zum Beispiel eine runde Dose ist, geht es nicht so gut, aber das wird alles besser.
Würdest du dich, wenn es jetzt irgendwann mal rauskommt, man kann das operieren, würdest du es machen?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, Leute, die damit geboren sind, würden Nein sagen, was ich sehr gut verstehen kann. Will ich jetzt auch nicht pauschal sagen, aber würde ich so einschätzen.
Okay.
Weil ich glaube, wenn du einen Sinn nicht kennst, wenn du nicht weißt, was Sehen bedeutet, dann ist es wirklich ein Schock, glaube ich. Wenn du da plötzlich, dann weiß dein Gehirn ja gar nicht, was das soll, denke ich mir. Aber ich könnte es mir vorstellen. Wahrscheinlich würde ich es machen. Obwohl, natürlich fragt man sich manchmal, hey, soll das so sein? Hat das irgendwie seinen Grund? Ja. Sind jetzt vielleicht dadurch Dinge passiert, die sonst nicht passiert wären? Ob das jetzt Schicksal oder Zufall ist, wie man das jetzt auch nennen mag?
Ja.
Das, klar, denkt man darüber nach. Also,
eben, das habe ich mir auch gedacht. Ja, vielleicht ist das einfach ein Teil von mir. Und wenn ich es lerne, soweit es geht, zu akzeptieren und mit dem umzugehen, es ist ja nicht wegzureden. Man kann ja immer sagen, man ist der Mensch mit einer Einschränkung, aber man ist ja der Mensch, der was Besonderes ist. Das könnte man ja auch positiv konnotieren.
Ja.
Und ich fand es auf jeden Fall ein sehr schönes und spannendes Gespräch.
Vielen Dank, fand ich auch mega.
Ich erinnere dich jetzt nochmal an den Lieblingsfilm, an den du sicher die ganze Zeit drüber nachgedacht hast.
Total.
Nein, das ist überhaupt nicht wichtig. Ich dachte nur halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht fällt dir irgendwas spontan ein. Bist du überhaupt ein Filmfan oder schaust nicht so viel?
Ja, doch schon. Also ich habe tatsächlich noch kein Netflix oder sowas, aber ich, also ich gucke in der Mediathek schon irgendwie oft auch Sachen oder so. Also wenn es jetzt um eine Serie ginge zum Beispiel, ich bin ein riesen Stromberg-Fan.
Stromberg?
Ja, Stromberg ist der Oberhammer.
Oh,
für Stromberg gibt es keine Audiodeskription, was sehr schade ist, weil da so viele geniale Details drin vorkommen.
Das stimmt
wohl. Aber ich liebe Stromberg.
Das ist sehr gut. Ich liebe Stromberg auch.
Und ach, das ist schön.
Wir haben einmal, das ist schon Jahre her, wir haben uns ein ganzes Kino gemietet, nur um die ganze Nacht Stromberg zu schauen.
Ne.
In Reichenhall.
Oh, du bist mir immer sympathischer.
Ohne Scheiß, das war, in Reichenhall gibt es ja so ein schnuckliges Kino. Und der, ein Freund von mir, der kannte den oder kennt den Besitzer halt, und der hat gesagt, ja, im Prinzip nimmt er ja genauso viel ein, wie wenn jetzt da 20 Leute so einen anderen Film anschauen. Und dann haben wir da die ganze Nacht Stromberg und in dem Fall war es noch King of Queens auch noch, weil wir das auch alle gut fanden.
Genial.
Und dann haben wir da die ganze Nacht Stromberg geschaut. Und ja.
Wenn nichts mehr geht, dann muss Stromberg einfach sein. Ja. Das ist wirklich so. Ich kann es echt immer wieder angucken.
Wenn man traurig ist oder ja, schlecht gelaunt, also der bringt einen immer wieder.
Obwohl es so böse und traurig ist eigentlich, aber es ist halt echt gut.
Ich finde es sensationell, weil ja, voll. Es lässt ja so tief blicken auch. Ja. Gell? Und diese schauspielerische Leistung.
Unfassbar.
Ja,
also voll gut.
Ehre. Ja, cool. Hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, war sehr bereichernd.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, ja, warum hat er mich das nicht gefragt, das würde ich nur gern loswerden?
Nee, eigentlich ist alles gut, es hat Spaß gemacht, wir haben sehr viel Schönes angesprochen und wenn man Lust hat, irgendwie ein bisschen Musik zu hören, kann man das ja noch tun irgendwie und daher ist alles gut.
Das fügen wir an, auf alle Fälle.
Cool.
Okay, damit die Hörer sich da auch, und jetzt kommt der Witz, ein Bild machen können.
Ja.
Aha. In diesem Sinne, Johanna, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Kann ich jetzt sagen, das wird ein bisschen später rauskommen, aber wünsche dir auf alle Fälle schöne Weihnachten.
Ja, dir auch Rutsch. Eine friedliche Zeit. Bleib vor allem gesund.
Ja, du Jawohl. Auch. Alles Gute dir.
Dir auch. Danke. Ciao.
Ciao.
Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an raimundmeisenberger@pnp.de.